sorgen wir in unseren Organisationen für den nötigen Wandel, um unsere Marken von innen stärken und für die Zukunft bestmöglich aufstellen zu können? Darum geht es in dieser Brand Talks Folge. Mein Name ist Bastian Schneider und ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Michael van Droffeler, Brand Club Ambassador aus Hamburg. Unser Gast ist heute Sten Lykke Rasmussen aus Dänemark, ausgewiesener Change-Experte mit über 25 Jahren unglaublich vielschichtigen Erfahrungen und Wissen zum Thema Veränderung und ihren Herausforderungen. Lieber Sten, herzlich willkommen in unserem Podcast. Magst du dich in eigenen Worten mal etwas vorstellen? Wer bist du eigentlich und wie sind das Thema Change und du eigentlich zusammengekommen?
Ja, danke, dass ich hier Gast bin bei euch erstmal. Wie du sagst, ich komme aus Dänemark seit 1996 als Berater, sagen wir mal, Consultant eher, weil ich berate ja nicht in dem Sinne, Consultant unterwegs im Thema Change bzw. Transformation von Unternehmen. Und über der Zeit habe ich jetzt mehr als 100 Unternehmen betreut in mehr als 14 Ländern, also 15 Ländern als ganz genau. Und da sammelt man natürlich einiges zusammen. Das teile ich natürlich gerne hier bei euch. Mein Background, ich bin so ein klassischer MBA von Copenhagen Business School, ganz zurück in 1985, so ist es schon eine Weile her. Und danach war ich erstmal in Großunternehmen tätig, bis Mittelmanagement-Position, bis ich dann in ein mittelständisches Privatunternehmen, das Familienunternehmen, zurückgegangen bin und wurde überrascht von der Lage der Firma. Das war kurz danach, dass ich da angefangen habe, war deutlich, dass die Firma nicht wusste, aber tief in der Krise steckte. Und deshalb wurde meine Tätigkeit ganz anders. Ich kam ja eigentlich ursprünglich vom Marketing her. Und meine Tätigkeit wurde dann, als junger Mann, so um die 30, musste ich ohne es zu können, drei Turnarounds durchführen und drei Firmenzusammenlegungen mit eigentlich Wettbewerbern von der Firma. Da war ein langer Prozess, 5 Jahre insgesamt, mit ganz vielen verschiedenen Aufgaben, die dann Gott sei Dank verhältnismäßig gut abgeschlossen wurden. Und da habe ich festgestellt, das, was mich wirklich aus dem Bett bringt, ist nicht das 8 bis 5 oder 6 Uhr abends im Büro als Topmanager, sondern dass ich ständig abwechselnd Aufgaben habe, mehr ad hoc. Und das führte mich dann ins Consulting.
Und warum da dann das Thema Change? Wie hat dich denn sozusagen, hätte ja auch was ganz anderes, hätte ja auch Restrukturierung sein können?
Ja, also Restrukturierung ist ja auch ein Change, sogar ein radikaler Change. Aber was mich damals, gewundert hat, war, dass wir waren 400, insgesamt 400 Mitarbeiter. Und obwohl wir versuchten mit Wachstum, mit Verbesserungen und so weiter, zog die Organisation nicht mit. Das war ein Widerstand.
Ja.
Man kann fast sagen Gleichgültigkeit. Und das verstand ich nicht damals. Und das war eben der Faktor Mensch, den wir nicht in der MBA-Schule gelernt hatten, weil für mich war ja, wie alle anderen, war ja strategisch ausgebildet und so weiter. Und da ist der Faktor Mensch nicht ein zentraler Punkt. Es ist zwar ein Punkt, dass man so mit reinnimmt, so auf der Seite, aber es ist nicht der zentrale Punkt. Und ich konnte feststellen, dass das eben ist der zentrale Punkt. Und seitdem hat dieses Thema mich interessiert. Also das Thema Mensch ist mein Fokus. Wir sprechen ja auch von, heute gibt es so einen Begriff, Human-Centric Organizations. Und den Begriff gab es damals nicht. So, wir sind also schon etwas weiterentwickelt heute. Das war der Grund und wieso ich diese Perspektive auch ins Zentrum stelle. Das war dann die Entdeckungsreise, die ich seit damals gemacht habe.
Michael, du wolltest gerade eine Frage stellen.
Ja, ich finde das interessant, Sten, was du sagst. Könntest du nochmal beschreiben? Du sagst, das Thema Human-Centric ist heute mehr im Fokus als damals. Wenn man von damals spricht, dann sprechen wir jetzt, sagen wir mal, von vor 20, 25 Jahren. Kannst du mal beschreiben, ob das Thema Mensch als Leistungsträger in einer Organisation sozusagen als Alpha und Omega dessen, was da passiert, ob das überhaupt vorkam? Kam das vor und wie kam es vor?
Ja, also das Thema Mensch war ja immer eigentlich ein zentraler Faktor, weil wir haben ja immer versucht, so viel Leistung aus einer Investition in Mitarbeitern als Return on Investment zu bekommen. Dieser Gedanke steuert ja das Managementdenken seit über 100 Jahren. Also Friedrich Taylor und Henry Fayol und so weiter haben ja Fließbandarbeit und Organisationseffizienz und so weiter schon vor über 100 Jahren durch Henry Ford III. mit damals als die Autorevolution mit Ford auf die Fließbänder kam und so weiter. So, das hat ja das Managementdenken gesteuert. Nur die Art und Weise, wie man mit Menschen umging, war, sagen wir mal, ist eine Richtung, wo man denkte, Mitarbeiter sind grundlegend faul, dumm und wollen nicht. Und das hat sich über die mehr als 100 Jahre natürlich etwas geändert oder sogar radikal geändert. So, das, was damals und immer noch leider im Unternehmen, auf jeden Fall ein Großteil von Unternehmen vorherrscht, ist dieses alte Managementdenken. Das heißt, ein Mitarbeiter ist ein Produktionsfaktor und kein Mensch. Das, was sich geändert hat, bis ganz speziell seit, sagen wir, die letzten 20, 25 Jahren, ist, dass der Mitarbeiter von heute ist als Durchschnitt viel, viel besser geschult, also ausbildungsmäßig. Und man bringt ein Selbstbewusstsein mit von der neuen Generation, die sagen, ich kann was, ich bin was und ich will was. Und wenn ich das nicht finde im Unternehmen, dann wechselt man. So, man ist nicht mehr abhängig. Speziell in den Zeiten, wo es gut geht, ist es sehr, sehr schwierig, mit dem alten Führungsstil Mitarbeiter auf Höchstleistung zu bringen, weil die fordern. Und diese Forderungen sind sehr wenig Führungskräfte eigentlich in der Lage zu geben, weil man versteht den Mensch nicht. Man sieht es immer noch als ein Excel-Sheet-Anzahl, eine Nummer auf einem Excel-Sheet und dann sind die irgend so eine Art von Produktionsfaktor, die, wenn wir nur irgendwas tun, dann laufen die schon. Und das ist heute das Individuelle, das das Ganze steuert. Also der individuelle Mensch.
Das, was du ja sagst, ist eigentlich, dann das hört sich für mich ein wenig an wie ein blinder Fleck in der Art und Weise, wie man versucht, ein Unternehmen zu führen, dass dieser blinde Fleck der Mensch ist, den man zu stark versucht, wie eine Ressource zu managen. Müsste man dann anstatt Change Management eigentlich viel stärker von Change Leadership oder so sprechen?
Das kann ich nur bestätigen. Also Change Management ist ein Begriff, der abhängig von wie man es definiert. Also für mich bedeutet Management bedeutet planen, organisieren und kontrollieren. Mhm. Leadership ist, wie kriegt man die Menschen dazu, das Richtige zu tun und so effizient wie möglich. Und die Aufgabe ist es, dass wir diese Mitarbeitenden eigentlich verstärkt verstehen, so dass wir individuell mit denen arbeiten können, weil der moderne Mensch und der moderne Mitarbeiter fordert das. Und wenn nicht, dann wird man einen lieben Gruß bekommen, dass ich wechsle den Arbeitsplatz.
Ja, das ist interessant, weil wenn man mal so drüber reflektiert, dann kann es ja so gewesen sein, dass der Anforderung des Unternehmers oder der Unternehmerin und des Unternehmens steht gewissermaßen ein Leistungsportfolio, ein Leistungsprofil eines Mitarbeiter und Mitarbeitenden gegenüber. So war es vielleicht mal, sagen wir mal, monothematisch betrachtet. Und soziale Faktoren, die man heute Unternehmenskultur nennt, People and Culture, bis hin zu Purpose und Sinnhaftigkeit des Gesamthandelns, waren ja gar nicht so im Fokus. Das kann man vielleicht auch daran bemessen, dass man ja, sagen wir mal, wenn man mit Unternehmern spricht oder Beteiligten, auch Mitarbeitenden, die vielleicht, sagen wir mal, im Ausklang des Krieges beschäftigt waren oder die den Anfang der Industrialisierung miterlebt haben, dass die dann sagen, ja, der Chef, der geht gar nicht, aber er hat ein gutes Herz. Das heißt, eine rüde Umgangston, eine gewisse Rüpelhaftigkeit von Führungskräften war ja gang und gäbe, wurde verziehen, aber das war sozusagen eine minder, lower level of corporate culture. Und als Beispiel dafür, wie es mal wohl gewesen sein muss. Und wenn man sich dann überlegt, wie die gerechtfertigte Anspruchshaltung von Menschen heute, die sagen, ich kann was, ich bin was, ich will was, wie du das so schön ausgedrückt hast, sich kombiniert mit deren Anspruch an Sozialverhalten, an die Frage, wie wir miteinander umgehen im Unternehmen und deren Vorstellungen und Ansprüche an die Sinnhaftigkeit des Handelns, Thema Nachhaltigkeit, Thema womöglich politische Verantwortung, dann sieht man, wie sich das Ganze gewandelt hat.
Ja.
Also das war keine Frage, sondern eine Reflexion.
Ja, also der moderne Mitarbeiter, und es gibt natürlich immer noch, also es gibt nicht eine Gruppe moderne Mitarbeiter, es gibt heute sehr viele Individuen. Und diese Individuen verhalten sich verschieden. Wenn man das trotzdem versuchen will zu gruppieren, gibt es natürlich immer noch eine Gruppe von Mitarbeitern, die nicht intrinsisch motiviert sind für die Arbeit, die sie machen und so weiter. Aber diese Gruppe ist heute relativ klein im Verhältnis zu nur für 20, 25 Jahren. Heute ist die größte Gruppe, und speziell wenn es sogenannte Experten sind, top-kompetente Menschen sind, die eine starke Ausbildung haben, und die arbeiten heute in alle Fachbereichen. Ob das jetzt ein Ingenieur ist oder eine Krankenschwesterin oder ob das ein IT-Mitarbeiter oder das sind alles hohe Fachkompetenzen. Wir haben ja in der Globalisierung haben wir ja die meisten von den manuellen Arbeitsaufgaben nach Asien exportiert und haben dann die denkenden Arbeitsplätze hier behalten. Und diese denkenden Menschen, die fordern eine andere, ganz andere Führungsstil und Organisationsform. Der Führungsstil wendet sich von einer Pyramide, wo der Chef oben sitzt, zu der umgekehrten Pyramide, wo der Chef eigentlich unten sitzt und schaut, ob seine Organisation optimal läuft. Wenn man oben sitzt, kann man das nicht sehen. Wenn man unten sitzt und die Mitarbeiter betrachtet, dann sieht man das, ob da irgendwo was wackelt. Und dann muss man individuell diesen Support sofort machen. So, also man ist eher so, heute würde ich das, der Begriff gibt es ja auch schon, als der Servant Leader. Und das heißt, meine Aufgabe ist es, nicht die Leute zu sagen, was die machen müssen. Das wissen sie sowieso besser als ich als Chef. Aber ich muss dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass eine klare Vision da ist, eine klare Mission und wo wir hinwollen. Und dann müssen wir, wie ein Schäfer, muss manchmal vorne gehen mit dem führenden, sagen wir mal, das führende Leittier und sicherstellen, dass dieses Tier in die richtige Richtung geht. Und dann geht der Schäfer sofort nach hinten und schaut, wie alle anderen sich da mitbewegen. Weil das sind Individuen heute und die müssen immer noch als Team ja in dieselbe Richtung laufen. Und also, diese Aufgabe kann nicht ausgeführt werden vom Management Boardroom. Wir müssen aufhören, uns da zu isolieren auf Board-Ebene oder Geschäftsleitungsebene und dann über Mittelmanagement zu führen. Also wir müssen viel sichtbarer sein, wir müssen da sein, wo es geschieht.
Lieber Steen, das bedeutet ja dann, dass das Hindernis von Change, ganz am Anfang drüber geredet haben, gar nicht der Mensch ist, wenn ich das jetzt versuche zusammenzufassen, was du sagst, sondern eigentlich vielmehr ein falsches Management- und Führungsverständnis von denen, die eine Veränderung bewirken wollen.
Ja, das kann man so sagen. Weil im Prinzip gibt es keinen Widerstand gegen Veränderung.
Das musst du uns jetzt aber erklären.
Ja, frag dich selber und alle, die das hier jetzt hören, müssen sich nur selber fragen, wie viele Dinge wollt ihr nicht gerne, die anders sind als heute? Wir haben alle einen Blumenstrauß von Themen, die wir gerne anders hätten. Und das Gemeinsame daran ist, dass alles soll besser sein. Das Problem ist, dass wir das nicht von der richtigen Führungsform abholen. Und dadurch entsteht dann der Widerstand.
Das heißt,
es gibt keinen natürlichen Widerstand durch Veränderungen, die zum Besseren führen.
Das bedeutet ja sozusagen, solange ich als Mitarbeiter nicht den Sinn erkenne, und damit meine ich nicht mal den abstrakten Sinn, sondern dass die Sache ganz persönlich für mich Sinn macht, die sich da verändern soll.
Ja.
Solange kann das ja, ist das halt nicht einer von diesen positiven Veränderungen, die ich mir eigentlich wünschen könnte und wo ich dann auch Bock drauf habe, darauf hinzuarbeiten.
Ja, und das ist, da bist du ja schon ein bisschen in der Lösung von, wie löst man das Problem. Da kommen wir vielleicht noch drauf zurück. Das Thema, immer noch um das Thema Führung da abzuschließen, ist es, dass die Führungskraft muss lernen, dass es heute nicht aus der Ich-Perspektive funktioniert. Jeder von diesen Wissensmitarbeitern, die wir heute haben, haben ja ihr eigenes Ich-Bild, wo ich im Zentrum sitze von jedem seine Welt. Genau wie du und ich und Michael. Wir sehen alle Zentrum von unserer Weltperspektive. Und das führt dann dazu, dass wir dafür verschiedene Perspektiven haben. Das ist der Hund von Michael. Ne? Da. Ich weiß nicht. Aber das ist eine der Probleme. Das heißt also, wenn es für dich Sinn macht, muss es nicht unbedingt für mich Sinn machen. Und dafür müssen wir einen Prozess schaffen, der den gemeinsamen Sinn schafft. Aber sind wir dann schon in die Lösung, wie wir das machen. Das nehmen wir ein bisschen später. Und das ist die Herausforderung. Wie kann ich als Top-Manager erkennen, dass das, was ich sehe und glaube zu wissen und was ich für richtig halte, vielleicht unwesentlich ist? Weil wenn das nicht bei den die, die es machen müssen, nachher ankommt, dann gibt es keinen Sinn bei denen und dann wird es nicht geschehen. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung an das Ego in uns selber. Wie schaffen wir es, dass ich aus meiner Ich-Perspektive rauskomme? Weil ich bin ja dafür bezahlt, als Top-Manager dieses Unternehmen zu führen.
Ich habe ja vielleicht auch eine Meinung und halte das für richtig, was ich da denke, ne?
Ja. Ja. Aber selbst falls es richtig ist, nützt es ja nicht, wenn es nicht Sinn macht bei denen, die es machen müssen. Und wir kennen ja alle das Thema in der Strategie, die nicht umgesetzt wird. Eine kluge Strategie mit allem Professionalismus ausgearbeitet, die dann die Firma in neue Erfolgsebenen führen soll, und dann wird keine Execution gemacht, also keine Umsetzung. Das ist ja, was wir alle wissen, mindestens um 70 bis vielleicht sogar noch höher Prozentsätze von der Strategie nicht umgesetzt werden. Und das ist genau das Thema, das ist das Problem.
Das ist eigentlich ein Ego-Problem.
Das könnte man so sagen, aber Ego ist ja nicht unbedingt unser Feind, sondern eigentlich psychologisch unser Freund, weil es ja ein Teil von uns selber ist. Aber wir müssen nur erkennen, dass es so ist. Mhm. Weil Managers also sind ja auch Wissensmitarbeiter und kompetente Menschen. Aber diesen kleinen Fehler machen fast alle. Ja. Das muss schon eine Reifung da sein, dass man das erkennt. Aber das ist genau das, was heute die außergewöhnlich guten Manager kennzeichnet, dass die viel mehr zuhören, als andere Menschen erzählen, was sie zu tun haben. Weil dann, okay, können die abholen, da wo der andere Kommunikationspartner ist. Das ist eine der Lösungselemente.
Jetzt mal gesetzt der Fall, ich bin so ein, oder wir haben so einen Top-Manager, der dazu in der Lage ist und offen ist. Und der will jetzt die Veränderung mit und durch sein Team bewirken. Wie geht der denn jetzt idealtypisch vor? Was ist denn jetzt dann sein erster, was ist der erste Schritt?
Ja, so. Ich glaube, man soll erst mal die Frage stellen, was ist das Problem, das gelöst werden muss?
Und wenn das nicht mal so richtig klar ist?
Ja, nicht. So, das Problem hinter den sogenannten Veränderungswiderstand. Mhm. Wir haben das Sinn machen, also Sense Making, haben wir besprochen. Aber wenn wir die Geschichte einfach erklären, auf jeden Fall das Modell, das ich immer benutze, weil ich muss ja die Menschen abholen in meiner Arbeit. Das heißt also, Veränderung führt per Natur zu einer unmittelbaren emotionalen Reaktion. Und diese Reaktion heißt, wenn ich durch meine Sinnesorgane aufnehme, dass es für mich eine Veränderung ist, dann wird mein dazu mitgeborenen Computer wird sofort kalkulieren, ob das jetzt für mich ein Vorteil ist oder ein Nachteil.
Ja.
Wenn es ein Vorteil ist, dann gibt es ja keinen Widerstand. Dann wird sogar gesagt, bitte mehr davon.
Ja? Gehaltserhöhung, yay, ich bin dabei.
Selbstverständlich, ja. Mhm. Aber auch wenn es schwierige Sachen sind, wenn es für also irgendwie reinpasst in mein Weltbild, dass es Sinn macht, kurz- oder langfristig, dann bin ich dabei. Mhm. Probleme oder sogar ein sogenanntes Minus auf mich nehmen, kurzfristig, wenn ich langfristig sehen kann, das bringt mir mehr. Mhm. Ja, so reagieren wir Menschen. Ja. Nur wenn ich das nicht unmittelbar sehe, in dem Augenblick oder kurz, sehr, sehr kurzfristig nach dieser Information aufgenommen wird, dann wird meine Reaktion sein, nein. Und das Nein bedeutet, dass es, auch wenn ich nicht sicher bin, dann sagen wir sicherheitshalber Nein. Und deshalb, wenn das Nein erstmal etabliert ist, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, es wieder ins Ja zu drehen.
Ja.
Und deshalb ist ja der, sag mal, etwas populistisch ausgedrückt, bedeutet es, als Manager, mach keine Veränderungen, die keinen Gewinn für die Mitarbeiter beinhalten. Dann würde natürlich jeder Manager sagen, ja, das geht ja nicht, weil wir haben ja auch Krisen und da müssen wir Entscheidungen treffen und so weiter.
Absolut.
Und meine Antwort ist, ihr solltet euer Mitarbeiter vertrauen, weil die sind oft viel loyaler als das Management gegenüber der Firma. Und wenn es Sinn macht, dann nehmen die sogar auch ein kleineres Stück Kuchen kurzfristig, um langfristig ein größeres zu bekommen. Das ist Führung, wenn man das kann.
Ja. Sten, auch wenn es jetzt nicht ganz trifft, was ich sage, aber for sake of discussion, mir kommt das Ganze so konsensorientiert vor. Also plastisch gesagt, der Chef ist jemand, der ihr zuhört oder die Chefin, die Leute ihre Arbeit machen lässt und gewissermaßen einer intrinsischen Dynamik eigentlich nur einen Stups in diese oder jene Richtung gibt und eigentlich durch mehr Zuhören mehr leistet als durch irgendwelche Vorgaben und Zielsetzungen. Ist es denn nicht so, dass Führungskräfte oftmals aus sich heraus, aus einem gewissen Entrepreneur-Bewusstsein heraus Kurse vorgeben, Zielsetzungen haben, Ideen haben, Berge erklimmen wollen, von denen sie überzeugt sind, dass das die richtigen sind und dass diese Situationen Konflikte schaffen, dass diese Situationen Reibungsfläche erzeugen, die aber genau eben kreative Reibungsfläche sind, die notwendig sind, dass aus dem Konflikt heraus und aus dem anfänglichen Widerstand, der auch ausgefochten werden muss, das tut auch manchmal weh vielleicht und ist nicht nur eine Frage von Verständnis und Respekt, sondern auch für etwas zu kämpfen. Ist das denn nicht auch Teil des Erfolgs?
Wenn ich deine Frage richtig verstehe, ist, ob der Konflikt ein Teil des Erfolges ist. Ist das so ungefähr richtig? Ja. Absolut. Also wir haben nur emotional ein falsches Bild von Konflikt. Konflikt ist das Natürlichste, was es zwischen Menschen gibt. Nur wie wir es den Konflikt austragen, das ist der Unterschied. Wenn man das durch Respekt und Vertrauen aufbaut tut und den Konflikt nutzt, diesen Respekt und Vertrauen zu verstärken, dann wird dieser Konflikt ein Vorteil für dich sein, weil du nächstes Mal eine bessere Grundlage hast, um andere Konflikte ausleben zu können. So Konflikt ist ein natürlicher Teil. Dazu müssen wir erstmal in der Lage sein, einen Konflikt konstruktiv auszutragen. Und das ist auch ein Teil von unserem Change-Programm, dass wir das trainieren. Und wir trainieren es sehr intensiv. Es gibt drei Konfliktquellen, die wir lernen müssen zu hantieren. Das erste ist, dass wir verschiedene Typologien haben, also Charakterzüge. Und wir arbeiten mit diesen Charakteren sehr bewusst. Weil wir verschiedene Charakteren sind, müssen wir lernen, den Charaktereigenschaften von den anderen Menschen genauso wertschätzend zu treffen, wie wir uns selber Respekt zeigen. Und das braucht so ein bisschen, meistens ein bisschen Unterstützung. Deshalb, also bei größeren Veränderungen, muss man fast immer eine Hilfe von außen haben. Weil sonst ist man selber ein Part von der Konflikt. Jeder Change führt zu Konflikt. Jeder. Und nur wie wir es dann umdrehen, das ist der Unterschied. Der zweite Konfliktquelle heißt, dass wir verschiedene Auffassungen haben, also Perceptions auf Englisch. Mhm. Und das ist ganz einfach ein kognitiver Prozess in das sogenannte Wirklichkeitsbild. Alle Menschen produzieren aus verschiedenen Puzzleteile, die wir als Informationen gelagert haben, plus die neuen Impulse von außen, produzieren wir subjektive Bilder. Und deshalb sehen wir die Welt verschieden und wir sehen Problemstellungen verschieden. Und da müssen wir also auch einen Prozess haben, der dazu führt, dass wir ein gemeinsames Bild erzielen, wo wir alle reinpassen. Die dritte Konfliktquelle heißt verschiedene Interessen. Und das ist natürlich völlig legitim, wenn wir immer im Hinterkopf haben, dass wir alle von der Firma allgemein, also alle gemeinsam bezahlt werden. Und deshalb können wir immer noch verschiedene Prioritäten haben, verschiedene Interessen und so weiter, weil es ist ja möglicherweise eine größere Organisation und dann entsteht sowas ja ganz natürlich. Nur, wir müssen ja auch die Willigkeit haben, dann eine Lösung zu finden. Wenn ich eine Lösung will auf Kosten von den anderen, von meinen Kollegen, was mir einen Vorteil bringt, dann habe ich natürlich langfristig ein Problem. So, deshalb gibt es natürlich grundlegend darum, anzustielen, dass man einen Win-Win und dadurch auch einen Win für die Firma bringen kann, in die Denkweise. Wenn das der Fall ist, wenn man das erreicht, also die drei Konfliktquellen in diese Reihenfolge zu überwinden, darf ich noch die Reihenfolge erwähnen, weil the sequence is a secret. Man kann das nur erzielen, gemeinsame Interessen, wenn man in der Lage ist, die erste Konfliktquelle zu überwinden. Das heißt, also, wir sind verschieden. Und wenn ich jeden Menschen Respekt bzw. das Wort Wertschätzung oder achten, auf Deutsch glaube ich auch, das Wort achten kann man benutzen, wenn wir das tun, dann ist es Gott sei Dank so, dass wir es auch wieder meistens zurückgespiegelt bekommen. Natürlich nicht, wenn gerade die andere Person in Unbalance ist und so weiter. Aber in 95 bis 98% von allen menschlichen Situationen werden wir, wenn wir anderen Menschen Respekt zeigen, werden wir es auch zurückgespiegelt bekommen. Wenn nicht, ist es, weil diese Person nicht in Balance ist. Zweite, wenn wir das schaffen, durch diesen Respekt diese erste Quelle zu überwinden, dann sind wir in der Lage, mit uns gegenseitig zu kommunizieren. Dann können wir miteinander einen Austausch machen. Und ich lade immer den anderen zuerst ein, sage, gib mir bitte das deine Auffassung von der Situation. Ich höre dich jetzt zu. Das heißt aktives Zuhören. Ich versuche zu verstehen, als statt dich zu unterbrechen und gleich mit einem Nein, weil dich unterzubrechen. Weil das bedeutet, dass du bist falsch, weil ich richtig bin. Das ist kein Respekt. Ich versuche zu verstehen, deine Perspektive zu verstehen. Und danach bitte ich auch um das Recht, meine Perspektive darzustellen. Wenn der andere jetzt nicht in ganzer Balance ist und nicht in Lage ist zuzuhören, dann helfe ich ein bisschen nach, sodass er zuhören wird. Ja. Und das braucht vielleicht manchmal ein bisschen Zeit, abhängig von welche Temperament wir haben und welche Laune wir haben. Aber das ist Führung. Dann führe ich die andere Person durch ein konstruktives Gespräch. Wenn wir diesen Austausch gemacht haben, können wir herausfinden aus den zwei Perspektiven, wo wir verschiedene oder gemeinsame Interessen erstmal haben und dann, wo wir verschiedene Interessen haben. So, das ist der Kern von einem Integrationsprozess zwischen Menschen. Und wenn es durch Respekt und Vertrauen geführt wird, durch dieses Wundermittel von Respekt und Vertrauen, dann geschieht etwas. Dann plötzlich sind wir ein Team, dann plötzlich sind wir gemeinsam für den Zweck da, obwohl wir verschieden sind, obwohl wir verschiedene Auffassungen haben, obwohl wir verschiedene Interessen haben. Und das nützen wir, weil 4 Augen oder 6 oder 20 Augen sehen mehr und besser als 2 Augen. So, wir nutzen diese Verschiedenheiten, anstatt dass es so destruktive Konflikt kommt, dass es konstruktive Konflikt wird, damit wir klüger, besser und schneller vorankommen.
Sehr interessant. Ich würde Steen gerne nochmal auf den letzten Punkt den dritten Punkt der Ursachen von Konflikten eingehen. Du sagst, das erste ist die Typologie zu verstehen, dass Menschen unterschiedlich sind und das zu erkennen, zuzuhören und zu respektieren, um den Mehrwert darin zu sehen, dass eben jemand anders ist, ist das erste. Das zweite ist verschiedene Auffassungen der Realität, was passiert hier eigentlich, das kann ja durch jede Brille anders aussehen, das verstehe ich. Und das dritte ist verschiedene Interests. Und das bringt mich zu einem anderen Punkt, oder zu einem, der mich interessieren würde. Interest sind ja in Unternehmen, gerade in Konzernen, auch oftmals politische Interessenslagen. Und wenn ich in letzter Zeit mir so überlege, wo ich beobachten durfte, was in Unternehmen an Unfällen passiert, dann war es nicht selten so, dass, ich vereinfache mal, der schlechte Charakter von Führungspersönlichkeiten, es gibt ja auch Studien, die beschreiben, dass gerade Führungspersönlichkeiten neurotische bis pathologische Persönlichkeitsbilder haben, die ja manchmal ganz bewusst eingesetzt werden, weil man was erreichen will. Aber worauf ich hinaus will, was tust du, wenn du feststellst, dass ein Kernproblem eines nicht stattfindenden Wandels oder einer nicht positiven Transformation darin liegt, dass die Führungskräfte, ich sag's mal vorsichtig, eigenartige Persönlichkeitsstrukturen haben, die zum Beispiel so sind, dass sie einfach nur ihre Interessen vertreten und das, was du gerade beschrieben hast, ja immer eine positive Sachorientierung voraussetzt, genau diese positive Sachorientierung eigentlich nicht haben. Was passiert dann?
Ja, also wenn ich das ein bisschen ausholen darf, also meine Erfahrung zeigt, dass wenn ich die Gesamtmannschaft inklusive Führung aufteilen sollte in ein paar Kategorien, ich benutze immer das Bild eine Waagschale, und auf der einen Seite von der Waagschale nehme ich mal die ich die Zugpferde nenne. Das sind die Mitarbeiter und Führungskräfte, die immer bereit sind, die melden sich immer, die machen die Überstunden, die nehmen gerne die extra Aufgabe und gehen also walking the extra mile. Die sind ja nie das Problem. Dann haben wir auf der anderen Seite von der Waagschale, haben wir 20%. Und das nenne ich die Widerstandskämpfer. Das ist eine interessante Gruppe. Komme ich nochmals auf zurück. Dann oben auf der Waagschale, sage ich immer, da liegt ein Wasserballon. Und da sind die 70% Mitarbeiter und Führungskräfte drin. Und diese 70%, die wollen eigentlich alle das Richtige. Die sind motiviert, die wollen gerne eine interessante Arbeit haben, die wollen gerne Herausforderungen haben, nicht größer als die ich selber denke, dass ich managen kann, aber die wollen gerne eine Herausforderung haben. Die wollen gerne Anerkennung haben, die wollen gerne Verhältnis zum Vorgesetzten haben, die wollen gerne ein gutes Verhältnis zu Kollegen haben, die wollen gerne eine gute Ambiente haben und die wollen gerne einen stabilen Job und dann wollen die auch noch gerne einen vernünftigen Gehalt. So, die sind nicht unser Problem. So, wir haben also jetzt 80% von der Gesamtbelegschaft oder von der Gesamtmannschaft im Unternehmen, die überhaupt kein Problem sind. Das Problem liegt in der letzten Gruppe, die Widerstandskämpfer. Und die Gruppe ist nicht homogen. Da haben wir der Hauptteil von die 20%, das ist also 15 bis 18% Punkte von den 20, charakterisiert sich durch Menschen, die eine klare Meinung haben, die eine Vorstellung haben, was richtig und falsch ist und die eigentlich so stark sind wie die Zugpferde. Aber die haben eine andere Auffassung von der Situation. Die sehen ganz einfach die Problemstellung anders. Die sind in ihrer Welt unterwegs, sind engagiert. Eigentlich sind die gut fürs Unternehmen, weil die sind ja auch kritisch. Und mit denen kann man echt sehr schnell arbeiten. Die sind interessant. Dann haben wir eine Restgruppe von 2 bis 5%. Und das sind die Schwierigen. Das sind die Leute, die wir versuchen müssen zu identifizieren. Und das sind Menschen, die entweder ich nenne die Deadwoods, also totes Holz, Deadwood. Das sind Leute, die keine Lust haben. Vielleicht sind die ausgebrannt, nicht nur im Job, sondern im Leben. Dann gibt es, und da, die arbeiten in einer Form, dass die so wenig wie möglich machen, damit die keine Konsequenzen bekommen und ihren Job behalten und ihren Einkommen behalten können. Dann haben wir die schlimmste Gruppe, und das sind die politischen Spieler. Und das beinhaltet die Typen, die du auch erwähnst. Und das sind gefährliche Menschen, die sind da und nutzen die Firma und die ganze Zukunft der Firma nur für sich selbst. Also die machen gern die Firma kaputt auf Kosten von die ganze Organisation, die ganze Firma, von den Shareholders und alle anderen Beteiligten, also alle Stakeholders, durch meinen Vorteil. Und die, du wirst die auch oft sehen, dass da, ich nenne die auch, das sind nicht nur, das ist nicht entweder oder, aber oft erkennst du die, ich nenne die Job-Jumpers. Die sind da ein Jahr oder eineinhalb Jahre, dann gehen die rein, machen schnelle, große Veränderungen. Die haben keine Ahnung, was die da tun. Aber bevor die Konsequenzen sich zeigen, sind die dann schon wieder weg in ein anderes Unternehmen. Und dann hüpfen die Karriere hoch. Das kann auch eine andere Gruppe sein im Unternehmen. Das sind also ältere, nicht älter im Alter, aber Mitarbeiter oder Führungskräfte, die seit Jahren im Unternehmen sind. Und die monopolisieren das Know-how, so dass die König sein können in den kleinen Königreichen. Und so weiter. Das sind Beispiele. Es gibt noch andere Charakterzüge, die wir hier nehmen können. Aber das sind Beispiele von dieser gefährlichen Toxit-Gruppe.
Und sehr gut, danke für die Ausführung. Wenn eine solche toxische Person nun ausgerechnet die Führungskraft ist, also die ein Zugpferd oder eins mehrerer Zugpferde, was tust du dann konkret? Also wenn das ein zentrales Thema ist, wo du feststellst, in der Auseinandersetzung mit der Organisation, das ist eigentlich das Kernproblem. Gehst du dann auf diese Menschen zu und thematisierst das?
Definitiv, ja. Also, ich würde überhaupt vermeiden, so eine Aufgabe auf mich zu nehmen, weil das kann nicht gut gehen. Und die benutzen dann dich als Sündenbock. So wie die alle anderen benutzen als Sündenbock. So deshalb versucht man erstmal als Externe überhaupt die zu vermeiden. Und da hast du ja recht, also es gibt ja hartschlagende wissenschaftliche Analysen über Top-Managers. Und wir haben ein Problem. Ja, die Art und Weise, wie wir Top-Managers heute aussuchen, genauso wie früher, passt nicht zur Zeit. Also ein Menschen, der ohne knallharte Entscheidungen treffen kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben, der Leute manipulieren kann und so weiter. Das sind das, was wir nennen psychopathische Charakterzüge. Man kann das nachschlagen auf dem Internet, 20 Charakterzüge von psychopathischen Menschen. Und diese Eigenschaften sind unglücklicherweise sehr übereinstimmend mit den Charakterzügen, die beim Headhunter über den Headhunter gesucht werden. So, und da bekommt man eben nicht diesen Führungsform, die für sich, für die Mitarbeiter, für die Performance des Einzelnen und so weiter, sich interessiert. Und das ist, der Zirkel eigentlich schon geschlossen, dann haben wir diese Organisationsform. Die Kunst ist es, also wenn es der CEO ist, dann kann man unten in der Organisation schon was machen. Aber es wird immer ein Problem geben. Es gibt keine langfristige Veränderung geben. Also man wird Veränderungen machen können, aber die fallen dann rückwärts wieder.
Ja. Ja. Also, lieber Sven, ich fasse mal gerade zusammen. Es ist kompliziert.
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Wenn man es versteht. fühlte sich schon so an. Und jetzt aber mal Gedankenspiel. Wir stellen uns vor, die Situation ist, wie sie ist. Wir finden uns damit ab. Müssen wir. Jetzt sind wir zum Beispiel nicht der CEO, aber Marketingleiter. Uns ist unsere Marke und ihr dauerhafter Erfolg im Business ist uns auch eine Herzensangelegenheit und wir wollen auf eine konstruktive, gute Art und Weise die richtigen Dinge voranbringen. Mhm. Ja. Was für Tipps kannst du so einer Person geben? Was kann sie tun, wenn sie sich halt nun mal in einem derart komplizierten Umfeld befindet? Wie würdest du das anpacken?
Ja, also ich muss noch mal zurück zu dem. Also wir, wenn wir diesen sehr, sehr toxischen Person haben, dann empfehle ich, halt die Finger weg. Mhm. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht die meisten. Also das ist ein kleiner Anteil. Ich kenne von dir mehr als 100 CEOs, mit denen ich zusammengearbeitet habe, war es 2 von den 100. Wo wir sagen müssen, wir lassen lieber sein, nicht? Weil das ist nur Zeit- und Geldverschwendung. Das heißt ja, dass 98, ja, Gott sei Dank, unter den Guten sind. So, und das gilt ja, muss ja nicht anders sein auf Marketingchef-Ebene oder der Fabrik-Produktionschef oder diese Menschen gibt es ja überall, die 2-5%. So, das Gute, die gute Neuigkeit ist es ja, dass 95-98%, da können wir es machen. Das ist doch eine schöne Nachricht. Und wichtige Nachricht.
Also mit denen muss ich mich mit denen dann irgendwie vernetzen. Hm?
Und wie macht man das? Das Wichtigste ist natürlich, dass erstmal von auf, wenn es ein Externer ist, dass es muss ein sehr enges Vertrauensverhältnis schnell aufgebaut werden. Weil es ist schwierig und es ist komplex. Und dafür braucht man Erfahrung. Und diese Erfahrung ist nicht, dass man ein Buch von John Kotter gelesen hat, Change Management, und dann 8 Stufen Prozess kennt oder sowas. Das ist Erfahrung und das ist, heutzutage hat er sich seit den 90er Jahren, wo John Kotter weltberühmt wurde durch seinen 8 Stufen Change Prozess, ist der Mensch noch stärker in Fokus gekommen und das heißt, man braucht eine tiefe Einsicht in wie Menschen ticken. Und das muss man lernen. So deshalb bauen wir, wenn wir einig sind, dass da ein Vertrauensverhältnis da ist, dann ist unsere Aufgabe, den Auftraggeber so gut zu unterstützen, dass der Vertrauen im Prozess liegt. Weil der Prozess ist das Entscheidende. Und das heißt also, wir benutzen da 3 Techniken. Und es geht nur mit den 3 zusammen. Wir haben versucht, ich habe zu Anfang versucht, nur die Prozesstechnik einzusetzen, aber dann fehlt Wissen. Und Wissen kann man nur zuführen durch irgendeine Art von Schulung, also Wissenszufuhr. Mhm. Und das muss man auch noch an einem Prozess machen, sodass das Timing genau richtig ist. So das Wissen genau vor die Herausforderung für die nächste Stufe im Prozess geliefert wird, sodass man das Wissen hat und das sogenannte frontale Neokortex, also das logisch-rationelle Gehirnteil, dass das eine Chance hat, Fuß zu fassen und die Sinnbildung zu machen.
Also dann, wir haben den Prozess als Element, wir haben
Prozess ist der erste.
Eine Wissensvermittlung als zweites Element.
Ja, das fehlende Wissen, das ist ja unterschiedlich von Mensch zu Mensch und von Team zu Team oder Unternehmen zu Unternehmen, welches Wissen die schon haben. Wir ergänzen ja nur das, was fehlt. Mhm. Und der letzte Teil heißt dann Coaching. Das heißt individuelles Coaching oder Team-Coachings. Und das ist, weil Menschen haben verschiedene, gehen in verschiedene Überzeugungs, Stufen mit. Einige sind sofort dabei und andere brauchen etwas mehr Zeit, um sicher zu sein, ob das sich jetzt auch lohnt und so weiter, ob das jetzt richtig ist, dass man die Zweifel erstmal abwägt und so weiter. Und deshalb, wenn in den Change-Prozess fährt der Zug ja ab. Und dann müssen wir sicherstellen, dass die den fahrenden Zug noch schaffen können, dass die mit auf den Zug kommen. Und dann gibt es da die, die auf dem Bahnsteig stehen bleiben. Aber die würden wir auch gerne mithaben. Wir wollen ja niemanden verlieren. Und die brauchen dann eventuell individuelles Coaching, sodass die sich schnell, sagen wir mal, in die Richtung bewegt und wieder auf den Zug springen können. So, die drei Elemente gehören ganz einfach zusammen. Und wenn einer davon fehlt, wird der Transformationsprozess nicht funktionieren. Change ist ja, haben wir vergessen zu definieren. Change sind die sogenannten kleinen Verbesserungen, also Continuous Improvement und so weiter. Transformation sind ja die großen strategischen, strukturellen, kulturellen Veränderungen. Vielleicht wichtig, dass wir das nochmal dazu fügen. So, wenn die drei Elemente sind notwendig in einem Transformationsprozess.
Also Reality-Check, lieber Steen. Gesetz der Fall, man gleist das so auf. Und das Ganze, dieser Zug kommt so langsam ans Laufen. Was sind jetzt aus deinen 25, 30 Jahren Erfahrung damit, was kann man denn erwarten? Wann kann man denn auch wirklich umgesetzte Veränderungen spürbar machen? Oder wann, oder was läuft dann da so ab in den ersten Monaten? Gibt es dann nach einem ersten Quartal schon den Erfolg der ersten Milestones? Oder was passiert da dann?
Ja, also der Zeitfaktor, diese Frage wird immer gestellt.
Klar.
Und meine Antwort heißt eigentlich, habe ich von meinem Lehrer gelernt, es antwortet immer, wenn die Frage, welche Veränderungen können wir erreichen und wie schnell können wir es erreichen? Das interessiert natürlich jeden Auftraggeber. Und die Antwort heißt leider, tell me how much pain you can take and I'll tell you how much change you will make. So, jeder hat ja seinen Pain Point und seine Begrenzung. Und das heißt, also, welche Art von Veränderung wir machen können, ist eben diese Begrenzung. Und es ist so, dass es ist der Pain Point von Auftraggeber, also von obersten Chef, von der Einheit, den wir unterstützen, ob das jetzt das ganze Unternehmen ist oder ein Bereich von Unternehmen, der oberste Chef von diesem Bereich hat ein Pain Point im Change, wo man nicht weiter will. Aber das heißt ja nicht, dass man bis dahin nicht viel erreichen kann. Aber es ist leider so. Und das gilt auch für uns drei. Wir haben alle dieselbe Begrenzung. Deshalb ist das dann schwierig zu beantworten. Aber als Daumenregel kann man sagen, je größer das Volumen von Menschen, die mit auf dem Zug müssen, umso mehr Zeit braucht es, um mit diesen vielen Menschen mitzubekommen. Ein ganz kleines Unternehmen, vielleicht 20 Mann, 50 Mann oder noch kleiner, geht es ja noch schneller, braucht es nicht viel. Weil die sind schon, kennen sich schon sehr gut, die sind schon gut integriert, die kennen die Firma gut und so weiter, die kennen die Zusammenhänge und so weiter. So, deshalb kann es sehr schnell gehen. Wir brauchen vielleicht nur einen einzigen Workshop und schon geht der Zug ab. Und wir brauchen vielleicht dann nur ein bisschen Unterstützung schon so auf der Seitenlinie. Bei größeren, komplexeren Fällen braucht es natürlich viel, viel größere Intervention. Wenn man wirklich von einer, da man eine Low-Performance-Situation hat, und man will gerne eine High-Performance haben, dann muss man schon ein Jahr in ein mittelgroßes, größeres Unternehmen, muss man schon ein Jahr Geduld haben. Wenn man dann weiter will, bis zu, wir nennen das Winning Organization, also das ist der, die, die unglaublich starke Performance-Organisation, die außergewöhnlich ist, wo die anderen beginnen, darüber zu sprechen, wie außergewöhnlich die sind, dann braucht es vielleicht zwei, drei Jahre, bevor man da ist. Aber es gibt im Prinzip kein Ende. Aber es gibt leider etwas, das heißt Zufriedenheit. So, das größte Problem, das wir treffen, ist, dass der Kunde zu früh zufrieden ist. Anstatt zu erkennen, dass diese Performance-Erhöhung kein Ende hat. Es gibt keine Decke, wo man ankommt.
Zum Thema Performance-Erhöhung würde ich gerne noch eine Frage stellen und dann auch unser Gespräch Richtung Ende leiten wollen. Ja, was mich da nämlich wirklich brennend interessiert und was auch oft in der Praxis irgendwie so als ist zu entscheidend dann, mit dem man konfrontiert wird, ist nämlich die Frage, beim Verbessern der Performance, geht es ohne den Austausch von Leuten? Muss ich Leute austauschen, um die Performance in meinem Team hochzubekommen? Was ist deine Haltung dazu?
Wir müssen es nicht. Also ein Teil vom Prozess, und den sollte ich vielleicht danach kurz erklären, so dass man eine Idee hat, worüber wir eigentlich hier sprechen. Ein wichtiges Nebeneffekt von dem ganzen Prozess heißt Transparenz. So, also wir im Prozess lassen wir die Führungskräfte und Mitarbeiter konkrete Verbesserungsprojekte initiieren und durchführen mit sehr starken Werkzeugen, die die meisten nicht haben. Und dadurch entsteht Transparenz. Und diese Transparenz wird relativ schnell zeigen, wer zu welcher Kategorie auf der Waagschale gehört. Weil wir können es ja nicht von Anfang an wissen.
Also Transparenz in Bezug auf, wer erreicht was, wer verändert was, wer engagiert sich und wer eher nicht.
Genau, wer kann was bewegen und das heißt ja, wer kann Execution machen. Deshalb nennen wir diese Phase auch Execution Power Training. So, also jetzt, wir bekommen die Transparenz, indem wir ganz einfach on-the-job Training machen. Das heißt, die nehmen sich konkrete Verbesserungspunkte, die sie selbst definiert haben und Priorität gegeben haben und unter, sagen wir mal, kontrollierten Aquarium Training, dass man da durchschauen kann und die Fische anschauen kann und unterstützen auch, wenn es irgendwo fehlt und wenn irgendwas, wenn wir Unterstützung brauchen, dann bringt man das rein, so dass wir sicherstellen, dass es zum Erfolg wird. Aber es wird dann dennoch die üblichen Gründe geben, dass es dann nicht gemacht wird. Und das ist da, wo die Transparenz entsteht. So ist es fehlendes Wissen, fehlendes Kompetenzen, dann können wir es ergänzen. Aber wenn es dann andere Gründe gibt, also die wir schon erwähnt haben, also die negativen Gründe, eigene Interessen oder Faulheit oder meine eigenen Prioritäten, ich respektiere nicht die Prioritäten vom Unternehmen und so weiter, sodass ich nur für eigenen Gewinn arbeite, ja, dann haben wir die Transparenz. Und das heißt nicht, dass man die Leute gleich kündigen muss, aber man nimmt vielleicht ein gutes Gespräch mit denen und sagt, bist du hier im Klaren, dass, also wie eigentlich das hier laufen soll und so weiter, versuchen die wieder mitzunehmen auf den Zug. Aber wir haben ja vorhin gesagt, 2-5% sind da leider statistisch gesehen nicht mitzubekommen. Und das heißt auch nicht, dass die unbedingt gekündigt werden, weil vielleicht sind es ja zentrale Wissensmitarbeiter, aber das, was wir erreichen durch die Art und Weise, wie wir arbeiten mit den in diesem Verbesserungsprozess, das ist ja das Geheimnis, wie wir das machen, mit dem Vertrauen, Respektaufbau, mit das Verantwortung und so weiter. Das wird sich zeigen, wer da mitmachen kann. Und wir müssen nicht alle Superhelden sein. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Wir wollen die Stärke durch das Team haben. Und da sind, wir können nicht ein Team machen von lauter Superhelden. Wir machen ein Team von gute Persönlichkeiten, die das Richtige wollen, gesunde Menschen, und die gemeinsam werden ihre Energien so synergetisch einsetzen, dass die eben diese Superpower ausmachen. Das ist das Geheimnis.
Steen, abschließend vielleicht von meiner Seite die Frage, wenn du heute zurückblickst auf die Jahre deines Schaffens, was hat höheres Potenzial gehabt, im Regelfall, wenn man das so sagen kann, das ungehobene Potenzial in einem Unternehmen zu heben durch die Prozesse, die du beschreibst und die Vorgehensweise oder durch das Auswechseln von Spielern?
Definitiv das Potenzial zu, ich sag mal, ermöglichen, dass das sich entfaltet. Weil das, was im Unternehmen passiert ist, das ist eine merkwürdige Vorstellung. Wenn du einen Mitarbeiter einkaufst, ja, auf dem Arbeitsmarkt, dann tust du ihn in irgendeine Kiste rein, irgendeine Box. Und da möchtest du dann Performance macht. Und wenn das gelingt, ja, dann hast du ja auch dann das bekommen, was du möchtest. Dieser Mitarbeiter kann aber sehr, sehr viel mehr, als was er in diesen kleinen Box eigentlich beiträgt. Aber und stell dir das Rechenbeispiel dar. Du nutzt 10% von seiner Kompetenz aus. Du zahlst aber für 100%. So, was wäre, wenn du jetzt 15 oder 20% von seinen Kompetenzen nutzen könnte, die für die Firma relevant wäre, aber nicht in eine Box isoliert ist, sondern quer einsetzt? Und deshalb bauen wir in diesem Entwicklungsprozess eine Entwicklungsorganisation, eine Parallelorganisation, die zum Tagesgeschäft parallel läuft. Weil da können wir diese Kompetenzen dann nutzen und das ist sogar dann gratis. Ja. Und besseres Geschäft kann man doch nicht machen. Dadurch bekommt der Mitarbeiter, wird mehr zufrieden, das Unternehmen bekommt viel mehr fürs Geld und man nutzt ganz einfach die Ressourcen, die im Unternehmen vorhanden sind, anstatt dass die, sagen wir mal, weggepackt werden.
Lieber Steen Lücke Rasmussen, ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort für diese inspirierende Stunde zusammen. Ich nehme unglaublich viel mit von Change Management, was eigentlich Change Leadership ist, über dass es damit zu tun hat, zu verstehen, wie Menschen eigentlich ticken, wie sie auf Veränderungen reagieren, wie man sie mitnehmen muss. Mit welcher Haltung man eigentlich in eine Veränderung als Führungskraft einsteigen sollte, damit es gut kommen kann. Das Team ist immer stärker als der Einzelspieler. Vielen, vielen Dank, lieber Steen, für diese Einblicke. Vielen Dank auch, liebe Zuhörer, fürs Dranbleiben bei diesem Deep Dive zum Thema Change. Wir hoffen, ihr habt auch so viel jetzt mitnehmen können wie wir. Viele weitere Brand Talks gibt es auf unserer Website brand-club.net. Wir freuen uns auf noch viele weitere Veranstaltungen und wünschen allen einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Danke.